herzlich willkommen zu Salz im Ohr. Mein Name ist Henrik Stoltenberg, ich bin Fotograf und Online-Marketing-Freelancer und spreche gerne mit Menschen. Heute spreche ich mit Lukas Müller. Lukas Müller ist manchen vielleicht ein Begriff. Lukas war Skispringer. Seit 2016 sitzt er im Rollstuhl, aufgrund eines schweren Unfalls beim Skifliegen in Kulm als Vorspringer. Dieses Gespräch hat mich sehr beeindruckt, oder besser gesagt, Lukas hat mich sehr beeindruckt. Mit einem so schweren Unfall so positiv umzugehen, ist einfach grandios. Und natürlich war für Lukas nicht alles immer einfach und positiv. Aber seine positive Art, auch gleich nach dem Unfall, ist faszinierend. Und vielleicht könnt ihr euch davon was abschauen. Ich kann es auf jeden Fall. Er erzählt, wie es zu dem Unfall gekommen ist, wie die Reha so lief und allerlei Hindernisse, die sich eben auftun. Richtig spannend ist, dass der österreichische Skiverband den Unfall nicht als Arbeitsunfall sehen wollte und Lukas nach jahrelangem Rechtsstreik einen Sieg davongetragen hat, der nachhaltig Auswirkungen auf Sportlerinnen und Sportler hat. Ich freue mich sehr über diese Folge und danke dir, Lukas, nochmal für deine Zeit. An alle Zuhörerinnen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast teilt. Unter Freunden auf Instagram, ganz egal wo. Schreibt mir auch gern euer Feedback zur Folge oder dem Format. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Folge 17 von Salz im Ohr und Lukas Müller. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salz im Ohr. Ich bin ein paar Kilometer von mir zu Hause losgefahren, um mich zu treffen mit Lukas Müller. Servus, Lukas.
Servus.
Für alle, die nicht wissen, wer du bist, wie würdest du dich kurz und prägnant beschreiben auf die Frage, wer bist du?
Es gibt ein paar Leute, die wissen, was mir passiert ist, oder vom anders an. Es gibt ein paar Leute, die haben meine Geschichte verfolgt. Ich bin ehemaliger Profi-Skispringer und war über 12 Jahre in verschiedensten Stationen des Skisprung-Zirkuses unterwegs. Mhm. Von ganz oben bis ganz unten habe ich alles durchgemacht. 2009 Doppeljunioren-Weltmeister geworden. 2012 dann noch einmal im Team Bronze geholt, damals mit dem Stefan Graf gemeinsam. Er ist heute Weltrekordhalter. Ich habe 2016 meine Karriere abrupt beenden müssen, weil ich beim Skifliegen am Kulm mitten in der Luftfahrt aus dem Schuh rausgeschlupft bin, eine Rolle in der Luft gemacht habe, am Steißbein aufgeschlagen bin und mir in weiterer Folge das Genick gebrochen habe. Sehr viel Pech gehabt, sehr viel Glück aber auch gehabt, weil ich habe zwar eine Querschnittslähmung und der Rollstuhl ist heute mein ständiger Begleiter, der mich von A nach B bringt. Mhm. Aber ich habe mich, glaube ich, wieder relativ gut ins Leben zurückgekämpft und kann eigentlich ziemlich normal leben, was definitiv keine Selbstverständlichkeit ist.
Boah, jetzt hast du ein sehr schneller, großer Abriss, sehr, sehr viel Information da drin. 2016 ist das passiert, da sind wir 7 Jahre.
Im Jänner wären es dann 8 Jahre.
Okay, dann sind wir knapp bei den 8 Jahren. Jetzt das Erste, was mich hellhörig gemacht hat, ist, du hast gesagt, du bist aus dem Schuh rausgeschlüpft, hast nicht zugemacht.
Das bin ich mittlerweile immer wieder gefragt worden, aber es gibt für diese Frage keine abschließende Antwort. Mhm. Und zwar deshalb, weil die Videoaufzeichnungen von der anderen Seite gemacht worden sind. Das heißt, die Videos sind von der rechten Seite gemacht worden und mein linker Schuh ist aufgegangen.
Ah.
Und das heißt, wir wissen das nicht.
Okay.
Ich muss aber immer dazu sagen, es ist wurscht, ob wir das wissen
oder
nicht.
Es ist halt passiert.
Also es ändert den Sachverhalt ja nicht.
Absolut, ja.
Es gibt 2 Thesen, warum das Ganze passiert ist. Entweder, ich habe also eins, was definitiv der Fall war, ich habe sicher fest genug gebunden, weil ich habe jedes Mal meine Schuhe zugeschnürt. Aber es kann sein, dass ich entweder diese Ratsche, die man von Rollerskater kennt, die habe ich über das Sprunggelenk drüber gehabt, beim Sprungschuh, dass ich die um 2-3 Litzen zu wenig fest zugemacht habe. Oder dass der Skisprunganzug, den man ja mittels Lasche unterhalb des Sprungschuhs einhakt, dass der in der Absprungbewegung, also dass der Stoff in der Absprungbewegung diese Ratsche geöffnet hat.
Okay.
Wir wissen das aber nicht. Also wir können das auch nicht außerfinden. Und da muss man noch dazu sagen, gibt es noch 5, 6 andere Komponenten, die zusammenkommen haben müssen, dass ich überhaupt rausschlupfe. Beispiel, ich habe einen super Sprung gehabt, wir reden da vom Skifliegen, nicht vom Skispringen, wo einfach größere Geschwindigkeiten, höhere Kräfte und natürlich Wirkung und natürlich auch die Weite eine höhere sein kann. Und ich habe vor diesem Flug den Keil, wo ich hinten in den Sprungschuh reinstecke, damit ich mehr Vorlage in der Luft habe, den habe ich etwas dünner gemacht.
Okay.
Und mit der Komponente, dass mir der Sprungschuh eine halbe Nummer zu groß war, habe ich diesen Gegendruck vom Keil nicht mehr gehabt. Und jetzt habe ich sehr viel drum herum geredet, aber alle diese Gründe haben ineinander wirken müssen, dass es dann tatsächlich so weit kommt, dass ich mit dem Fuß aus dem Sprungschuh rausschlupfe und dann über diese Lasche vom Anzug zwar noch irgendwie mit dem Sprungski verbunden bin, aber ich habe den Sprungski bei meiner Schulter gehabt. Und dann dreht es dich natürlich irgendwann so, dass du dann mit dem Gesicht in diese Richtung schaust, aus der du gerade herkommen bist, aber rücklinks und rückwärts den Hang runterstürzt.
Ja, voll. Jetzt hast du gesagt, dass wahnsinnig viele, ja, was heißt wahnsinnig, aber durchaus viele Komponenten blöd zusammenkommen sind.
Ja, genau.
Ist ja irgendwie ganz oft so, ne? Bei so Katastrophen, die irgendwo passieren, dass man sagt, es muss das und das und das und das und das kann aber eigentlich gar nicht passieren.
Also wenn man sich das Ganze ausmalen hätte wollen, dann wäre man auf das gar nicht gekommen. Also ist halt ein klassisches Beispiel von der Teufel schläft nicht. Und wie ich da aufgeschlagen bin, habe ich dann schon gewusst, zu 98%, entweder ich habe gerade einen Schock, was durchaus möglich ist, wenn man mit 120 km/h bei knappe 160 Meter auf den Hang stürzt. Oder ich stehe am Beginn einer ganz langen Reise.
Aber hast du in dem Moment Schmerzen gehabt?
Schwierig zu beantworten, eigentlich nicht. Was kontrovers klingt, aber für mich war die Referenz immer, wenn ich stürze beim Skispringen, bleibt mir die Luft weg. Weil meistens haut es irgendwo aufs Kreuz und dann hast du eine ganz leichte Lungenquetschung, die dafür verantwortlich ist, dass du nicht mehr wirklich einschlafen kannst. Und das ist nicht passiert. Und dann habe ich gewusst, oh je, diese ganze Aufprallkraft muss woanders hingewirkt haben, was irgendwo dann genau zu denen gepasst hat, dass brustabwärts die Fähigkeit weg war, Muskeln anzusteuern. Also ich habe es schon irgendwie noch gespürt, dass es da war, aber bewegen, keine Chance. Ich wollte mich unten, wie ich dann zum Stehen gekommen bin, wollte ich mich vom Rücken am Bauch drehen und das hat nicht funktioniert. Was insofern gar nicht so ungefährlich ist, weil ich habe beide Ski verloren und wenn die Ski dann runterrasen und was passiert ist, dann hätten die mich abschießen können. Und wenn ich auch nur von den 2 Ski getroffen hätte, dann würde ich halt wahrscheinlich nicht mehr da sitzen.
Aber was ich total interessant finde, warst du da so klar in dem Moment?
Grundsätzlich schon, weil ich im Rutschen noch gedacht habe, ich muss sofort wieder rauf und wieder Skifliegen gehen. Und zwar deshalb, dass sich ja keine Angst bildet. Ich will gar nicht lange drüber nachdenken.
Klassisch, ja.
Und das ist, also das findest du im Sport relativ oft, dass man teilweise sogar zu früh wieder raufgeht, weil die Verletzung noch nicht ganz ausgeheilt ist. Gerade nach Kreuzbandelrisse hat man das recht oft.
Ja.
Und das war für mich eins der ersten Ereignisse, die ich in die Zukunft gedacht habe. Ich bin noch gerutscht und habe noch raufgeschaut, wo ich hergekommen bin, weil ich rücklinks runtergerutscht bin. Und habe gewusst, ich musste sofort wieder rauf. Naja, und dann wollte ich mich unten umdrehen, am Bauch drehen, so in den Vierfüßlerstand und dann aufstehen. Da ist einmal nichts gegangen. Ich bin mal liegen geblieben, weil ich wusste, meine Vorspringerkollegen, die kommen, also die sind sicher schon am Einlaufen, was auch der Fall war. Und die Rettungssanitäter sind auch sicher am Einlaufen, weil das ist ganz klassisch. Gerade beim Skifliegen kriegen sie alle sehr, sehr schnelle Füße.
Jetzt hast du gerade Vorspringerkollegen gesagt. Du warst Vorspringer.
Genau,
ich war Vorspringer. Was bedeutet das?
Der Vorspringer ist wie der Vorläufer beim Skifahren. Er springt die Schanzen ein, gibt dem Veranstalter und der FIS Rückmeldung über die Beschaffenheit von der Schanzen, also Anlauf, Aufsprung, Auslauf, Springerdorf, Lift, Aufenthaltsraum. Also alle Komponenten, die auch die Wettkampfathleten nützen, dass der Wettkampf wirklich gut durchgeführt werden kann. Und das war damals doppelt wichtig, weil es war deutlicher Schneefall, der gar kein Problem gemacht hat. Aber Schneefall ist halt immer so ein Faktor, der kann Probleme bereiten oder es schneit halt einfach und das tut nicht wirklich was. Okay. Also wir haben Spurbläser gehabt, das war das Einzige, wo ein bisschen zum Aufpassen war, dass die Spurbläser halt wirklich regelmäßig nach jedem Vorspringer die Spur freiblasen. Und das hat super funktioniert, also Schneefall war null Thema, aber es ist halt ein bisschen mehr Aufwand, als wenn es sonnig ist.
Ja, als kompletter Laie, ich habe mir das jetzt natürlich ja auch irgendwie angeguckt vorher. Und als ich bin, also ich habe mal ein Jahr in Oberstdorf gewohnt, deswegen hat man natürlich eine kleine Verbindung dazu. Ja. Aber ich bin wirklich sehr, sehr, sehr weit weg von einem Experten, was das Skispringen, geschweige denn das Fliegen betrifft. Aber wenn man sich diese Aufnahmen anschaut, jetzt ist natürlich die Technik auch nochmal ein bisschen, jetzt nicht veraltet, 2016 ist jetzt nicht irgendwie 1800, aber dann ist es okay, jetzt nicht die beste Videoqualität und dann ist irgendwie Nebel und Schnee. Und als Laie wird man sich denken, ganz blöd ausgedrückt, ja, war ja klar. Weil bei den Bedingungen springt man ja nicht. Also als Laie, weißt
du? Ist definitiv nicht richtig. Weil auf was kommt es an, wenn man bei solchen Verhältnissen springt? Wie ist der Wind? Der Wind war genial. Das ist übrigens etwas, was ich vorher noch vergessen habe. Wir haben nämlich super Aufwind gehabt. Also Wind war genial. Ja, es war Schneefall, aber wir haben Bläser in der Spur gehabt. Wir waren ja nicht langsam in der Spur. Wir haben, glaube ich, 102,9 km/h gehabt am Schanzentisch. Und am allerwichtigsten ist, wie ist die Sicht? Sieg ich unten den Aufsprung haben? Und das war auch kein Problem, weil obwohl ich oben erst über 80 Meter drüber geflogen bin, habe ich ganz runter ins Tal gesehen. Okay. Ich habe nämlich auf 235 Meter hingeschaut, also ich habe einen Supersprung gehabt. Und es tut heute, also ist wirklich heute eines der ganz wenigen Sachen, was mich noch richtig wurmt, weil ich hätte den Sprung sehr gern fertig geflogen. Ich bin viermal über 200 Meter geflogen und das war der fünfte gewesen und das hat mich eigentlich schon ziemlich, also gerade lang im Nachhinein, ziemlich gewurmt, dass ich das nie fertig fliegen habe können.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, Skifliegen, Skispringen. Kannst du da kurz den Unterschied erklären?
Ist genau dasselbe, nur dass das Skifliegen zwischen, kann man sagen, 50 und 120 Meter weitergeht. Also das Skispringen hört auf bei, also die weitesten Skisprünge, gestandenen, da sind wir bei 152, 153 Meter. Es hat einmal einen Timmy Seitz gegeben, der ist 161 gehupft, den hat es aber, ich glaube, letzte Saison, schwer zerrissen. Der ist komplett ins Flache gehupft, weil er einen Aufsturm, nicht mehr auf Wind erwischt hat. Und Skifliegen beginnt so ab 150, aber mit der Aussicht, dass du wirklich auch weit über 200 Meter fliegen kannst.
Also im Prinzip ist die gesamte Schanzenbedingung eine andere, weil
genau, halt die Flugschanze fängt ab, wo der K-Punkt ist, ab 180, 185 Meter an. Die meisten Flugschanzen haben heute einen K-Punkt von 200. Die meisten Großschanzen beim Skispringen haben einen K-Punkt von 120, 125.
Jetzt musst du kurz K-Punkt erklären.
Der K-Punkt steht für Kalkulationspunkt oder kritischen Punkt und bezeichnet jenen Punkt, wo der Aufsprungwinkel sich wieder abflachen beginnt, also wo der Radius beginnt. Okay.
Wo man nicht landen möchte.
Wo man grundsätzlich schon landen möchte, aber es wird mit zunehmender Weite immer schwieriger, schön zu landen. Es geht ja auch mit dem Lemak.
Okay, verstehe. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, ich sehe es auf jeden Fall in deinem Gesicht ein bisschen, dass wenn du davon sprichst, und ich meine jetzt nicht konkret den Unfall, sondern das Springen, dann merkt man, dass du da eine große, große Faszination zu hast.
Ja, schon. Also die lässt sich nicht verleugnen. Also von klein auf, da bin ich noch Ski gefahren und habe Skispringen geschaut, einfach weil der Thomas Morgenstern schon bei uns im Skiverein gefahren ist, dann zum Skispringen gewechselt hat. Und der Vater von Thomas Morgenstern, der war eigentlich so ein bisschen der Hintergrund, warum ich dann tatsächlich begonnen habe zum Skispringen, weil der durch meinen Papa Wind davon gekriegt hat, dass ich beim Skifahren sogar ein Springen tue. Und dann hat er mal zum Papa gesagt, ja, nein, nimm ihn noch vielleicht mit runter, probiert es mal aus, vielleicht ist es was für ihn. Dann hat es aber wirklich noch eine längere Zeit gedauert, bis der Papa das tatsächlich mal gemacht hat. Und erst mit 12 Jahren, das war dann 2004, hat sich das dann so ergeben, dass wir dann runtergefahren sind. Ich habe meinen ersten Sprung gemacht, damals schon mit Skisprungski, Und dann hat der Papa gefragt, ja, nein, wie war's? Und ich habe dann gesagt, scheiße, ist das geil. Dann bin ich sofort wieder auf, bin das zweite Mal gekupft und dann hat der Trainer damals gesagt, passt, und jetzt gehst du schon auf die nächstgrößere Chancen. Also 11 von 13 Meter bin ich gekupft auf der 15 und dann hat er gesagt, ja, jetzt gehen wir auf die 30er. Dann haben wir die doppelt so große Chancen am ersten Tag. Okay.
Also direktes Naturtalent.
Sagen wir so, ich habe schon ein bisschen ein Gefühl für die Luftfahrt gehabt, weil ich wirklich sehr viel in die ganzen Skigebiete mal umgesprungen bin. Mit meinem Bruder zusammen haben wir uns teilweise Routen zusammengestellt, wo wir so viele als möglich Chancen drinnen gehabt haben. In die Funparks sind wir durchgefahren mit unseren 8, 9, 10, 11 Jahren. Und bin dort schon mit Alpinski über 30 Meter gekupft. Das haben wir da mit den Skistecken ausgemessen. War dann auch irgendwie ziemlich cool.
So geil.
Ja, das hat mich wirklich sehr klein auf begleitet. Und parallel bin ich Wasserski gefahren auch noch. Und auch dort bin ich gesprungen.
Wenn wir nochmal zurück zu diesem Thema mit dem Unfall kommen. Du hast vorher gesagt, dass sich das anders angefühlt hat, weil dir nicht die Luft weggeblieben ist. Also es war nicht der typische Sturz in Anführungszeichen. Richtig. Lernt man zu stürzen?
Ja, und zwar durch das Training von klein auf. Die beste Raumschule hat man am Trampolin. Das heißt, also ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo Trampolin-ähnliche Sprünge zu machen, ob das in der Schule ist, ob man, wenn man vielleicht Kind ist, schon irgendwo an Sport macht, wo das im Training vorkommt, dann ist das Beste, weil stürzen wird man irgendwann einmal am Radl, beim Laufen, beim Eislaufen, beim Skifahren. Und damit man sich ein bisschen orientieren kann, ja, wenn man als kleiner 7-8-Jähriger schon sowas macht wie Purzelbaum vorwärts, rückwärts oder vielleicht sogar schon Salters am Trampolin, oder wenn man einfach turnerisch aufwächst, wo ich mit 4-5 Jahren, glaube ich, auch dabei war, bin ich auch turnen gegangen, dann lernt man das, weil man sich viel schneller orientieren kann und weiß, ja, wie kann ich stürzen, wenn ich schon stürze, ohne dass ich mir großartig wehtue. Davon profitiere ich heute noch. Wie oft es mir aus einer Rollstuhl raushaut. Und ich bin aber, und das traue ich mir wirklich zu sagen, ich bin jemand, der wirklich gut Rollstuhl fahren kann. Aber jede Woche liege ich irgendwann einmal draußen. Immer wieder mal. Und das gehört dazu.
Okay. Jetzt ist dieser Unfall passiert und dann war ja glücklicherweise nicht der Tod das Thema bei dir.
Was mich insofern gewundert hat, weil wenn man sich das Genick bricht, habe ich geglaubt, habe ich mir gedacht, passt, das ist ein Todesurteil. Und ich bin ziemlich froh, dass ich da falsch gelegen bin. Naja, wo habe ich mir das Genick gebrochen, und zwar ganz unten. 6., 7. Halswirbel, die hat es erwischt. Da ist auch die Läsionshöhe des Querschnitts. Der klassische Genickbruch, den hast du bei C0 und C1, so oberhalb oder unterhalb des ersten Halswirbels. Und beziehungsweise wenn man sich den ersten Halswirbel dann bricht. Weil man muss sich das so vorstellen, je höher die Bruchhöhe im Hals, desto vitaler sind die Funktionen, die ausfallen. Und da reden wir dann Leute, die was das irgendwie überleben, weil die Rettungskette genial ist, die kennen dann nur mehr ein paar Sachen. Und zwar, da rede ich dann von die Augen bewegen, denken und was war das dritte? Das habe ich sogar vergessen.
Also Selbstsprechen fällt dann aus.
Also sie können nicht mehr schlucken, sie können nicht mehr atmen. Sie sind wirklich arme Leute, sie sind gefangen in einem eigenen Schädel. Und ja, und wenn ich mich dann mit solchen Leuten vergleiche, weil auch voll ist mir bekannt, den es einmal gegeben hat, der Motorradl-Verunfallter, der hat einfach irgendwo Glück mit der Rettungskette gehabt. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist dann schon hart, weil der ist, also ich weiß nicht, wie tatsächlich lebendig dann der noch ist, wenn er so wenig mehr kann. Und ja.
Aber also, dann ging es bei dir, Entschuldigung.
Passt schon.
Erst ja mal ins Krankenhaus und in die Notfallversorgung, genau. Sozusagen. Ne?
Rettungssanitäter waren da, die haben natürlich sofort gewusst, was los ist, haben es mir aber natürlich nicht gesagt, weil das ist nicht deren Aufgabe. haben wir in den Container verfrachtet, haben dann einmal ein paar Tests noch gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, nein, Brust abwärts ist Temperaturgefühl komplett weg. Mhm. Füße bewegen geht auch nicht. Und dann haben wir gesagt, passt, Richtung Krankenhaus. Zuerst mit Hubschrauber, dann weiter mit dem Notarztwagen, weil der Hubschrauber wegen des Wetters auch nicht hat weit fliegen können. Mhm. Und ja, und dann im Krankenhaus klassisch CT, MRT, Schockraum und dann Röntgen und in OP. Mhm. Und es ist, glaube ich, passiert um 10 vor 2 mhm. Oder so. Ich glaube, 10 vor 2 war es, wie das passiert ist und um 3:30 war ich im OP. Also okay. Das ist 3:30 oder 4:30. Also es ist richtig schnell gegangen. Ich hab so einen super Klick gehabt, mhm. was die Rettungskette angegangen ist, oder ja, angegangen ist, was die Ärzte angegangen ist. Mhm. Also ich glaube, viel besser hat man es nicht erwischen können. Mhm. Ja, das ist aber gut, bei einer Skiflugveranstaltung, da müssen ja
da wär's ganz gut.
Rettungssanitäter vor Ort
wenn sein. Da irgendwas anwesend ist, ja. Und wann bist du dann gedanklich wieder da? Ich meine, im OP warst du ja sicherlich nicht anwesend aktiv. Mhm. Im Krankenhaus geht es mhm. dann weiter wahrscheinlich.
Mhm. Ich habe, ich glaube, 3 oder 4 Stunden haben sie mich operiert. Mhm. Dann haben sie mich in die Druckkammer verfrachtet. Das war so ein Testverfahren, wo ich erst der zweite Patient mit Querschnittslähmung war. Und zwar, das ist eine Druckkammer gewesen, wo ich im Äquivalent von 12 Meter Wassertiefe oder dem Äquivalent von 12 Meter Wassertiefe ausgesetzt worden bin und dann 100% reinen Sauerstoff zum Atmen gekriegt habe. Also mhm. ich war intubiert und sie haben mir dann reinen Sauerstoff mhm. gegeben. Und die Idee dahinter war, dass dieser Sauerstoff in diesen Druckverhältnissen so wirkt wie ein Medikament. Mhm. Sprich, dass es sehr positiv auf die Heilung sich auswirkt. Wie viel das wirklich geholfen hat, weiß ich nicht. Aber ich muss schon sagen, und das sagt mal mein Bauchgefühl, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, mhm. weil, ja, ich glaube, geschaut hat es mir nicht, mhm. wenn ich so schaue oder wenn ich so vergleiche, wie es damals war und wie es heute ist. Mhm. Und ich habe das dann noch 40 Mal gemacht, also mhm. jeden einzelnen Tag, was ich im Krankenhaus war, bin ich in die Druckkammer gekommen. Ganz zum Schluss habe ich sogar Physiotherapie da drinnen machen können, weil okay. sich die Therapeutin bereit erklärt hat, dass sie mit mir da reingeht, selber sich einer Untersuchung unterzieht, dass er da eine darf mhm. und mit mir da Physiotherapie drinnen macht. Also das ist das,
was Also das ging dann schon so schnell los, die Physio auch?
Ich bin, also am Mittwoch ist es passiert und am Samstag habe ich das erste Mal Physiotherapie gehabt.
Also ihr seht es jetzt nicht, aber ich habe gerade den Mund offen.
Es ist recht schnell gegangen, ja. Ich hätte ursprünglich eine ganze Woche im Tiefschlaf bleiben sollen und es hat aber das Aufwachen am nächsten Tag, am nächsten Morgen so gut funktioniert, dass ich noch, bevor Mama und Papa da waren, schon wach gewesen bin. Papa hätte mein Parfum gehabt und meine Musik, weil das anscheinend beim Aufwachen hilft. Aha. Und ich bin aber schon wach gewesen, noch bevor sie in Graz angekommen sind. Was natürlich ganz angenehm war, weil damit ist einmal eine riesen Last abgefallen.
Mhm, und, verständlich, ja.
Und was nicht ganz angenehm war, meine Eltern haben damals die Info gekriegt, ja, nein, es kann sein, dass wenn ich aufwache, dass ich nur meinen Kopf bewegen kann, was natürlich nicht so ganz lustig gewesen wäre. Mhm. Und ich war dann gleich einfach aus Reflex, wie sie zu mir kommen sind, gleich einmal entgegengewunken und dann habe ich eigentlich gehört, wie da ein Felsen runterfällt und die eigentlich schon gut am Aufatmen sind. Mhm. Und habe gleich einmal signalisiert, ja, einfach ist es nicht und lustig ist es auch nicht, aber das geht schon irgendwie. Mhm. Und das war eine ganz schlaue Taktik, glaube ich. Weil, wenn man selber Patient ist und man selber irgendwo was durchmachen muss, dann ist das Umfeld oft wäre bestrebt, sich selbst in diese Situation versetzen, nur damit in dem Fall ich das nicht durchleiden muss. Mhm. Und was habe ich dann gemacht? Ein bisschen instinktiv sogar. Ich habe versucht, mein Umfeld zu beruhigen und zu signalisieren, das kriegen wir schon irgendwie hin, es geht schon. Mhm. Und das war sehr schlau, weil wenn die ruhig sind, kann ich mich auf mich konzentrieren. Mhm. Und ich glaube, das war eine der ersten Erkenntnisse, was ich da rausgezogen habe. Mama beruhigen, Papa beruhigen, alle anderen beruhigen, weil sie denken ja so oder so an mich, aber wenn sie sich zumindest verhältnismäßig wenig Sorgen machen, mhm. dann ist das sehr angenehm, weil nicht die ganze Zeit Staub aufgewirbelt wird.
Absolut, ja.
Und das hat super funktioniert. Und heute, glaube ich, muss ich keiner mehr Sorgen machen.
Kannst du ergründen, wo das herkommt? Also das auch da, ne, Leute, die jetzt solche ja, sogenannten Schicksalsschläge nicht erleben, ja, und das irgendwie mitkriegen, entweder im Umfeld oder eben durch deine Geschichte, weil du ja auch damit recht in der Öffentlichkeit gestanden bist, logischerweise, oder auch andere Sportler, denen Dinge passieren, würden sich ja denken, oder kann ich mir vorstellen, dass sich das viele Leute denken, da gibt man auf, da versinkt man Selbstmitleid, da, also all diese ganze negative Aspekt dessen.
Ich muss dazu sagen, fast jeder, mit dem ich drüber rede, kommt genau mit dieser Frage. Mhm. Und die sich selber aufgeben, in meiner ganzen Rehabilitationslaufbahn sind mir echt wenig Leute mit Querschnittslähmung unterkommen, die tatsächlich sich selbst komplett aufgeben haben. Das heißt, auf was will ich raus? Leute, die Motivationsprobleme haben, an sich zu arbeiten, kommt mir vor, also vielleicht liege ich falsch, aber es kommt mir vor, haben eher andere Sachen, weil es gibt in Österreich ungefähr 50.000 Personen im Rollstuhl, aber nur 4.500 Leute mit Querschnittslähmung. Und nicht einmal von denen sind alle im Rollstuhl. Das heißt, wir sind eigentlich relativ wenige. Wir sind wirklich wenige. Das sind 0,05 Promille, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und es gibt aber viele andere Gründe, im Rollstuhl zu sitzen. Und die sind teilweise, finde ich, fast noch zäher als eine Querschnittslähmung. Multiple Sklerose, ALS, teilweise Amputationen oder auch alte Leute, die einfach zu schwach sind. Oder dann gibt es diese Krankheit, wo du chronisch müde bist. Wo du im Endeffekt nur mal dumm liegen kannst, du hast im Endeffekt jetzt nicht so was Sichtbares, aber du bist dauerhaft müde und bist dann irgendwann einfach schwach.
Ja.
Oder diese Glasknochen, wo du dann so aufpassen musst, dass du nicht irgendwo anstoßt, weil sonst bricht dir der Knochen. Ja. Also es gibt ganz viele andere Gründe, im Rollstuhl zu sitzen, und ich sage einmal so, wenn du eine Krankheit hast und das Ganze immer schlechter wird, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Weil bei mir, und das lässt sich nicht von der Hand weisen, bei mir ist es richtig gut geworden. Also für das, wie das am Anfang ausgeschaut hat, ist es jetzt eine Sensation. Ich habe mich ganz lang gewehrt gegen diesen Ausdruck. Aber heute kann ich nicht anders als selber das Ganze so zu bezeichnen.
Wenn du da die Reha angefangen hast, hast du dir das so vorgestellt, dass es dann so wird, wie es jetzt ist? Oder?
Du gehst ohne Vorstellungen in deine.
Okay.
Du gehst komplett ohne Vorstellungen in eine. Das Einzige, was ich mir wirklich gedacht habe, ist, 24. Februar 2016 bin ich nach Bad Hering gekommen, und wie ich dann aus dem Krankenhaus raus bin, habe ich mir gedacht, jetzt fahre ich auf Reha, und irgendwie kommt es mir so vor, als bin ich mittlerweile so gut benannt wie andere, die von der Reha kommen. Und ich habe den ganzen Spaß noch vor mir. Und ich weiß nicht, warum ich das wirklich so gesehen habe, aber ich glaube, ich habe damit recht gehabt. Und warum das so ist, klar, ich meine, ich bin aus dem Profisport gekommen und habe unbestritten einen riesen Vorteil gehabt. Aber ich glaube, dass es schon allein komplett wertvoll ist, wenn du deinen Körper ganz gut kennst. Und dazu musst du nicht Profisportler sein. Also da reicht es, hin und wieder ein bisschen die mit deinem Körper zu beschäftigen.
Wie lange warst du dann in der Reha?
Ziemlich genau 5 Monate.
Okay.
Also von Februar bis Juli und fast auf den Tag genau waren es dann 5 Monate.
Und wie waren da die Fortschritte?
Ja, Fortschritte ist fast ein bisschen untertrieben. Also ich habe einen Meilenstein nach dem anderen eigentlich erreicht. Also ich bin da sehr schnell in den Lokomat gekommen.
Was heißt das?
Der Lokomat ist ein Gerät, das muss man sich so vorstellen, ein Laufband. Und oben hast du eine Aufhängung, in die du eingeschnallt wirst und mit Klettverschlüsse dann befestigt wirst. Und diese Aufhängung geht dann mit dir. Das heißt, du startest eigentlich in der Luft.
Ich stelle mir jetzt so einen Klettergurt vor.
Ja, ungefähr ist es das auch, aber nur so, dass halt dieser Klettergurt noch aus viel mehr Teilen besteht, weil du...
Also auch für den Rumpf und so.
Für den Rumpf sowieso, aber auch für die Knie, für die Hüften, für Sprunggelenk. Okay. Und dann, wenn das Gerät gestartet wird, fährt unten das Laufband los.
Ja.
Und dieses nennen wir es Klettergurtgerüst, geht mit dir. Das heißt, selbst wenn man da eine Leiche einspannt, dann würde diese Leiche...
Ach, das
Leiche,
ist wie nennt man das, so ein Exoskelett?
Nein, das Exoskelett, das habe ich zwar auch schon mal probiert, später, 2019 war das, aber der Lokomat ist tatsächlich was Stationäres mit einem Laufbandel.
Okay, aber also grundsätzlich ist das eine Mechanik, die mit dir geht.
Genau, es ist eine Mechanik, die mit dir geht. Okay. Und es ist, glaube ich, schon zu einem gewissen Teil mit dem Exoskelett vergleichbar. Mhm. Das Exoskelett ist frei, der Lokomat ist im Endeffekt ein Standgerät.
Okay.
Und da war die Aufgabe, die ich soll mir einfach vorstellen, wie es ist zu gehen und dann probieren, mitzumachen. Mhm. Da war ich auch dann, glaube ich, 22 Mal drin. Mhm. Und dann haben wir aber aus den Werten rausgelesen, ja, ich mache zu einem guten Teil schon mit. Mhm. Das heißt, dieses Klettergerüst, bleiben wir bei dem Begriff, misst auch, wie viel dann wirklich von mir selbst kommt. Mhm. Oder anders, wie sich mein Körper dagegen wehrt. Mhm. Weil natürlich, mir birgt es da ja mal dumm. Wenn man einen hohen Querschnitt hat, dann hat man meistens Spastik. Was ist Spastik? Das ist eine unkontrollierte Muskelanspannung. Mhm. Damit sich das jeder vorstellen kann, jedes Mal, wenn ich mich ins Bett lege oder auf der Couch lege, auf dem Rücken, ist es so, dass es dann meine Füße komplett maximal, was irgendwie möglich ist, nach unten durchstreckt. Mhm. Ist ja der Grund, warum ich relativ normale oder normal definierte Füße habe. Es gibt andere Leute mit Querschnittslähmung, da ist das Knie dicker als der Oberschenkel. Mhm. Ist insofern nicht ungefährlich, weil der Oberschenkelbruch natürlich um ein Hausig wahrscheinlicher ist. Mhm. Und ich habe mit Hilfe dieser Spastik stehen gelernt. Das erste Mal, wie ich im Gehbaren war, haben sie mich fixiert bei Knie und Hüften. Mhm. Und dann habe ich mich im Gehbaren aufgezogen. Die zwei Ergotherapeutinnen haben mir aufgeholfen. Mhm. Und wie ich dann Gewicht auf meine Füße verlagert habe, ist diese Spannung gekommen. Und das war eigentlich dann ganz cool, weil stehen habe ich ja grundsätzlich gewusst, wie das geht. Mhm. Aber diese Muskelspannung, obwohl ich jetzt gar nichts dazu tun habe müssen, die war einfach da, die hat mir geholfen, sodass meine Knie nicht sofort wieder einknicken. Mhm. Das heißt, auch wenn es manchmal ein bisschen lästig ist, ist es grundsätzlich was Gutes. Mhm.
Okay. Jetzt ist man 5 Monate ja, also in deinem Fall 5 Monate, in so einer, ich nenne es jetzt einfach mal, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, aber in so einer geschützteren Umgebung. Mhm. Und dann sagen es, hey, Lukas, cool, du darfst heim.
Ja.
Und wie war das dann?
Es war ja nicht das erste Mal, dass ich die Rehabilitationsanstalt verlassen habe. Oder okay. Anstalt klingt so negativ. Also das Rehabilitationszentrum habe ich zum Beispiel zu Ostern verlassen, für 2-3 Tage.
Okay.
Einfach damit ich mal übe, wie ist es, wenn wirklich keine Krankenschwestern, Therapeuten rund um mich sind, käme ich daheim halbwegs zurecht. Mhm. Und das macht eigentlich fast jeder, bevor er dann...
Also man wird nicht komplett...
Tatsächlich heim wird, ja. Das macht fast jeder. Natürlich fühlt sich es für den einen oder anderen Patienten dann schon so an, dass man ein bisschen ins kalte Wasser gehaut wird. Mhm. Ich habe mich dann doch relativ gut vorbereitet gesehen, dass ich natürlich auf das eine oder andere draufkommen muss, aber dass ich dann doch tatsächlich keine großen Probleme habe, wenn ich daheim ankomme, was auch immer ich dann tue. Weil natürlich, die geschützte Umgebung ist natürlich schön und gut, aber irgendwann reicht es auch, weil wenn du noch mal mit Kollegen was tun willst und du musst um 10 Uhr wieder im Reha-Zentrum sein, dann ist es halt auch
klar,
ja, schwierig. Also,
aber geht man dann da mit am weinenden oder lachenden Auge? Oder beides?
Ja, beides. Es ist definitiv so, die Leute, die was dort drinnen ihre Arbeit gemacht haben, das sind unmittelbar dafür verantwortlich, dass du heute so benannt bist, wie du benannt bist.
Ja.
Das heißt, die kennen dich ja richtig gut, auch in deinen aller unangenehmsten Situationen, weil gerade am Anfang, dass du keine Ahnung, was Querschnitt hast, was da der Körper macht, dann ist es zusätzlich so, dass sich der Körper zugleich umbaut, weil ja diese Verletzung dazu führt, dass ich ja nicht mehr jeden Tag einfach nach Lust und Laune aufstehen kann und meine 10.000 Schritte mache, wie jeder gesunde Mensch. Das heißt, der Körper baut sich um. Dann passieren gewisse Dinge, die was natürlich nicht angenehm sind, weil auf einmal der Stoffwechsel komplett verrückt spielt. Und dann hast du Therapeuten rund um die, denen du das natürlich nicht antun willst, aber für die ist das komplett normal. Und also man kann denen eigentlich gar nicht genug dankbar sein für das, was die mit dir machen, wie viel die dir lernen und wie gut die auf die aufpassen.
Jetzt hast du selber schon angesprochen, dass die dich dann natürlich auch in Situationen gesehen haben oder mit dir gearbeitet haben, in denen es dir vielleicht nicht so gut ging. Wie waren so Scheißtage?
Ja, ich meine, ich habe das eh schon angesprochen, das ganze Stoffwechselthema. Weil der Körper baut sich um, und dann hast du nicht mehr diese Routine, die du sonst von dir kennst. Gerade am Anfang, wenn wir wieder zurückgehen ins Krankenhaus, da bin ich 110% pflegevoll. Da habe ich habe nichts kennen. Ich habe dann probiert, mal selber essen und war einfach zu schwach. Irgendwie habe ich es mit der rechten Hand ich nicht kennen. Ich glaube, weil ich da beim Brustmuskel einen Zentralzugang für Medikamente gehabt habe durch die Haut durch. Jetzt habe ich es mit links machen müssen. Und dann wollte ich Suppe löffeln und habe es ungefähr bis 10 cm vor das Gesicht hab ich's geschafft. Und dann habe ich es runtergeleert. Ich war stinksauer, weil ich dachte, das gibt es ja nicht einmal das kann ich. Ja, und dann reden wir noch gar nicht von aufs Klo gehen. Weil ich bin ja nur gelegen.
Klar.
Ja, und was das bedeutet, das kann sich jetzt jeder dann eh selber ausdenken. Und trotzdem ist es so, dass du dann doch eine relativ enge Beziehung zu denen aufbaust, weil du kannst eh nicht anders.
Klar.
Du kannst denen nur vertrauen, obwohl du sie eigentlich gar nicht kennst. Und das ist dann so, dass das relativ schnell dein nächstes Umfeld wird. Weil Besuche in einer Intensivstation, ja, 2 Stunden pro Tag. Und das war's.
Ja.
Und ich glaube, mit der ganzen Covid-Geschichte ist das noch ein bisschen strenger geworden. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber also kann man so, ich glaube nicht, dass man jetzt mehr Freiheiten hat wie vor 5-6 Jahren.
Wahrscheinlich nicht.
Und von dem her, ja, die Leute, also das sind ja Engel in Weiß.
Jetzt bist du da nach 5 Monaten raus. Und dann, also ich stelle es mir halt so vor, jetzt hast du auf jeden Fall 5 Monate sehr intensiv an dir, mit anderen gearbeitet. Und ging das dann so intensiv weiter?
Ich habe einmal einen Monat Pause gemacht, weil ich so schnell nicht eine Wohnung gehabt habe da in Salzburg, weil ich wollte in Salzburg bleiben. Bin zwar eigentlich ein Kärntner und dort aufgewachsen, aber bin mit 14 dann in Stammsinn in die Schule gegangen und dann nach der Schule über den Heeressport nach Salzburg gekommen, habe dort viel trainiert, dann ist der Unfall passiert und dann war eigentlich der Wunsch, ich will da heraus und bleiben, da ist der Lebensmittelpunkt, meine Kollegen sind da und ich habe mir gedacht, ich glaube, dass der Kontakt zu den Sportlern ganz wichtig ist und ich sehe das heute nach wie vor so, dass das kein Fehler war. Und dann war ich eine Zeit lang daheim, auch weil mein Bruder von Australien in der Zeit da war. Das heißt, das hat sich ganz gut ergeben. Dann habe ich heraus eine Wohnung gekriegt. Und dann habe ich aber gewusst, okay, die ganze Reha ist jetzt nicht vorbei, nur weil ich das Zentrum verlassen habe. Für mich war irgendwo wichtig, dass ich dann nicht viel Pause mache, sondern zumindest eine gewisse Regelmäßigkeit ins Training wieder reinkriege. Und haben wir dann da eine Physio gesucht, die ein bisschen eine Querschnittserfahrung hat. Und habe mit der dann ganz gut weiter trainiert. Und gleichzeitig aber damals die Ausbildung fertig gemacht, die ich vor dem Skispringen schon begonnen, vor dem Unfall, ne? Also während dem Skispringen, vor dem Unfall schon begonnen habe. Und habe sie dann fertig gemacht, weil ich bin in meiner Zeit als Profi-Skispringer habe ich mir dann schon auch Gedanken gemacht, passt, was wird dann auch sein.
Ja, klar.
Und habe dann Vermögensberater-Ausbildung begonnen. Und in der Reha-Zeit ist mir dann bewusst geworden, hey, cool, das ist eigentlich etwas, da brauche ich nicht zwingend meine Haxen dazu. Und von dem her habe ich dann gewusst, okay, passt, wenn ich aus der Reha draußen bin, mache ich es fertig.
Okay.
Und 2017 bin ich dann nach 2 Prüfungen bei der Wirtschaftskammer Steiermark dann tatsächlich auch in die Selbstständigkeit gekommen.
Ah, okay. Das heißt, du bist seit 6 Jahren da in der Selbstständigkeit.
Genau. Also bin komplett selbstständig und hat auch dazu geführt, dass ich über Jahre das Pensum an Training ziemlich hoch halten habe können. Also es war für mich irgendwo ganz wichtig, 2 Schienen aufrechtzuerhalten. Einerseits zu sagen, ja, nur weil ich jetzt mit der Reha fertig bin, heißt das nicht, dass ich jetzt weiter an mir arbeiten kann.
Ja.
Und ich wollte aber genauso sagen, ein Querschnitt wird es oder macht es nie einfacher, aber es ist trotzdem nicht unmöglich, das zu tun, was jeder macht. Auf der einen Seite an sich arbeiten, sich weiterentwickeln, auf der dritten Seite einmal fortgehen und auf der vierten Seite, so wie jeder von uns, berufstätig sein.
Mhm.
Selbst mit Querschnitt.
Mhm. Das Pensum aufrechterhalten, was heißt das? Dann warst du auch noch jeden Tag oder?
Das ist ein bisschen eine Definitionssache, weil grundsätzlich könnte man sagen, dass jedes Mal, wenn ich mich aus dem Rollstuhl aufkämpfe, könnte das schon unter Training verbucht werden. Mhm. Wenn man jetzt wirklich hergeht und sagt, ja, nein, Training ist in einer Trainingsstätte unter Umständen mit Therapeuten, dann sage ich, ja, über die Jahre sind es eigentlich zwischen 2 und 6 Mal, sechsmal die Woche, was ich wirklich für meinen Körper was gemacht habe.
Mhm.
Gerade da die ersten 5 Jahre, also bis in die Covid-Zeit eine und kurz danach, also kurz nach die ersten Lockdowns dann wieder, habe ich eigentlich das Training sehr hoch gehalten. Und dann habe ich es eigentlich leicht reduziert, mit dem Ziel, nicht schlechter zu werden.
Mhm.
Und erst heuer habe ich es dann ein bisschen mehr reduziert, wo ich aber trotzdem sagen muss, ich bin trotzdem immer nur, also ich habe nicht wirklich einen Rückschritt gemacht. Auch wenn ich sage, ja, ich war schon einmal noch besser benannt.
Mhm.
Aber ich glaube, ich habe einen Status erreicht an Funktionen, die ich mir zurückgeholt habe, wo ich sagen kann, ich glaube, ich habe, obwohl es so viel Blödsinn damals zusammengekommen ist an diesem Tag oder bei diesem Flug, ich habe immer noch richtig viel Glück gehabt.
Mhm. Wenn du jetzt sagst, Rückschritte, dass man das versteht, weil da macht man sich natürlich als Außenstehender gar keine Gedanken drüber. Aber heißt es, wenn du jetzt, ich sage jetzt einfach mal, dich gehen lässt? Also ich meine, wenn ich mich jetzt gehen lasse, ja, dann blöd ausgedrückt, dann esse ich jetzt nur noch Pizza und bewege mich gar nicht mehr. Mhm. Und dann werde ich langsam immer dicker. So. Und wenn du dich gehen lässt, was heißt das dann? Dann kommst du nimmer allein aus dem Rollstuhl raus? Oder wie
sind so
dann
schlimm ist es nicht. Also für das war ich bisher viel zu viel Sportler, als dass das auf die Schnelle passieren würde. Aber also ich kann mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen, dass das mal so schnell passiert, weil sollte ich wirklich einmal eine Woche haben, wo ich tatsächlich kein spezifisches Training gemacht habe, dann kriege ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich mich eigentlich von alleine in Richtung Sportstätte bewege.
Verstehe ich, ja.
Und, oder wenn es nur das ist, dass ich meine Krücken schnappe und ein paar 100 Meter spaziere.
Mhm.
Weil das ist auch schon so dermaßen anstrengend, dass ich es definitiv als Training betiteln muss. Also ich sage so, ich brauche eigentlich nur ein paar Krücken und kann schon wirklich viel machen.
Mhm.
Also selbst ich mit Querschnittslähmung habe jetzt nicht so den Riesenaufwand, etwas zu tun, was unter Training fällt.
Mhm.
Ich sage mal, jeder, der gesund ist, der braucht eigentlich nur ein paar Laufschuhe und rausgehen.
Mhm. Und
wenn man nur spazieren geht.
Ja, absolut.
Gerade für die Eltern leid.
Voll. Gibt es bei dir noch irgendwann im Laufe dieser ganzen Therapiezeit, gab es da irgendwo Punkte, wo jetzt, weiß ich nicht, vielleicht die Ärzte oder auch die Therapeuten gesagt hätten, hey, wenn das, dann das. Also so eine Zieldefinition. Nein. Oder gab es das nie?
Wenn du eine Querschnittslähmung erleidest, wirst du die seltsame Erfahrung machen, dass kein Arzt dir irgendeine Prognose gibt. Und das ist bis heute bei mir auch der Fall.
Mhm.
Das heißt, dass man das vom Kopf her behandelt, ist ein ganz anderer Zugang notwendig. Und zwar, man startet von null.
Mhm.
Also komplett von null mit der Ausnahme, dass der Verstand eines damals halt 23-Jährigen in meiner Situation da geblieben ist.
Mhm.
Und alles, was du irgendwie kannst, ist ein Sieg.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, etwas, was, glaube ich, ja, doch eine der wichtigsten Sachen war, ist, dass ich ganz kleine Erfolge, und mögen sie noch so klein sein, wirklich ehrlich geschätzt habe.
Mhm.
Beispiel, ich habe mich, ich glaube, am zweiten, dritten Tag auf der Normalstation mit Hilfe des Griffs vom Nochkastel vom Rücken auf die Seiten gedraht.
Mhm.
Der eine oder andere Zuhörer ist so wie ich Bauchschläfer. Was die Geile ist, wenn du wieder mal Bauch dran kannst. Das ist herrlich.
Ja.
Und das sind dann so diese kleinen Aha-Effekte. Hey, es ist zwar immer noch richtig, entschuldige, Arsch, aber irgendwie, das ist jetzt einmal etwas, wo ich wirklich sagen kann, ah, oh, es ist endlich mal was Cooles dabei.
Aber diese kleinen Erfolge zu feiern, ist dir das einfach, ist das naturgegeben bei dir oder hast du die, muss man sich das bewusst machen?
Aber man muss sich das so vorstellen, wenn man am Nullpunkt angelangt ist, ist alles das, was dich von diesem Nullpunkt wegbringt, schon ein Sieg. Das heißt, für mich ist das irgendwie automatisch gekommen. Kann man natürlich auch die Referenz zum Sport herstellen, dass man da gelernt hat, wie man verliert und auch, dass man einen kleinen Erfolg trotzdem schätzen kann. Für jemand, der jahrelang hinten nachspringt, ist ein dritter Platz voll genial. Oder sogar ein vierter Platz.
Ja.
Und obwohl du genau beim Podium vorbeischrammst. Aber ja, das sind so diese Kleinigkeiten. Ich glaube, wenn ich jemandem was mitgeben will, dann ist es einfach das Schätzen von kleinen Erfolgen. Weil das führt irgendwann, ob du willst oder nicht, führt das zu mehr Zufriedenheit. Und ich tue das heute immer noch so. Wenn ich einmal halt vermieden habe, dass es mir aus einem Rollstuhl haut, dann ist das trotzdem etwas, wo ich mich darüber freuen kann. Weil alles besser, es schaut vielleicht ein bisschen deppert aus, aber ich fliege jetzt nicht heraus. Weil wenn ich dann vor versammelter Mannschaft wieder reinklettern kann, ja, dann ist es wieder so, kann ich mit hängendem Kopf wegfahren. Hat nicht sein müssen, aber okay. Man wächst mit seinen Misserfolgen.
Ich habe in meiner Recherche das Thema gelesen oder gehört, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es in einem schriftlichen oder in einem Videointerview von dir gesehen habe, das Thema mit dem ÖSV und dass es ein Freizeitunfall gewesen sein soll oder zumindest mal erstmal so deklariert worden ist. Und du dann recht lange, ich glaube 4 Jahre, auf Rechtssicherheit kämpfen musstest.
Von meinen ganzen Erfolgen ist, glaube ich, das der allergrößte. Und zwar deshalb, weil nicht nur ich allein dafür verantwortlich war. Da sind so viele Köpfe im Hintergrund dabei gewesen, die mir da geholfen haben. Mein Schwager, der ein bisschen Rechtsverständnis gehabt hat, über einen Alexander Beuntner, einen ehemaligen Cheftrainer von der Nationalmannschaft, der aus der Superadlerzeit noch bekannt ist. Meine 2 Anwälte, der Joachim Bucher und der Andreas Ermakorer, die da mir beigestanden sind. Im Hintergrund die Christina Todt, die als Sportanwältin genau solche Fälle behandelt. Ja, und natürlich auch der Papa, der was da federführend auch ganz viel gemacht hat, obwohl ich teilweise noch in Reha-Zentren verbracht habe und eben für gewisse Leute nicht so einfach greifbar war. Und um was ist es gegangen? Wenn wir da von ÖSV reden, muss ich spezifizieren, es geht um die alte Geschäftsführung. Der alte Präsident, der Peter Schröcksnadel, und der alte Generalsekretär, der Dr. Klaus Leistner. Und es ist immer darum gegangen, welche Arbeit Vorspringer verrichten. Weil Arbeit war es, das ist klar. Aus Jux und Dollerei hupft da auch keiner runter, auch wenn es für uns immer spannend und lustig war und vielleicht sogar ein bisschen ein Ziel, dorthin zu kommen. Aber es ist darum gegangen, bist du als Vorspringer ein Selbstständiger oder bist du ein Dienstnehmer? Das war die zentrale Frage.
Okay.
Und dass du ein Dienstnehmer bist, da kommen wir jetzt ein bisschen ins Juristische, aber das sollte für jeden Zuhörer verständlich sein, dass du Dienstnehmer bist, hast du 3 Eigenschaften. Du musst gezahlt werden, also Entgeltlichkeit muss vorhanden sein, eine persönliche Abhängigkeit, dass dir jemand sagt, was zu tun ist, und eine wirtschaftliche Abhängigkeit, sprich, dass du das Zeug, mit denen du arbeiten musst, zur Verfügung gestellt kriegst. Und gerade bei der wirtschaftlichen Abhängigkeit hat es eigentlich am meisten Spielraum für Argumentation in beide Richtungen geben. Und zwar, Entgeltlichkeit war klar. Wir haben 100 Euro pro Tag gekriegt. Die persönliche Abhängigkeit war auch klar, weil es gibt eine Ampel, die von einem Verantwortlichen des Österreichischen Skiverbandes bedient worden ist und einen Trainer, der als Erfüllungsgehilfe mir freigegeben hat. Und die Argumentation des Österreichischen Skiverbandes damals war, ich hätte ja grundsätzlich, selbst wenn ich freikrieg hätte, rausgehen können. Nur ist es so, dass wenn ich das jedes Mal gemacht hätte, dann hätte das Konsequenzen gehabt. Weil, ich meine, die lassen sich ja auch nicht, Entschuldige, auf den Kopf scheißen. Weil wenn ich eine freie Chance habe und ich gehe da raus, ohne dass ich irgendeinen Grund habe, ja, dann bin ich das letzte Mal gewesen.
Ja.
Weil alle fühlen sich gefrotzelt. Das Publikum,
na klar,
der Veranstalter, die FIS, die anderen Vorspringer, weil sie nicht zum Zug gekommen sind und ich verliere meine Möglichkeit, da runterzufliegen. Und natürlich die Wettkampfathleten.
Mhm.
Also das ist ein völlig an den Haaren herbeigezogenes Argument.
Mhm. Also ich bin da ja gar nicht im Thema klar. Ne?
Nein, aber ich versuche das relativ verständlich
vorzukommen. Es klingt halt so, wie jeder, der in einer Anstellung wäre, sagt halt, na, ich arbeite nicht.
Ja, genau. Und grundsätzlich kann man das ja machen.
Dann gibt es halt Konsequenz.
Ja, richtig. Entweder kriege ich nichts gezahlt oder werde ausgekaut oder bades.
Ja.
Und die Kärntner Gebietskrankenkasse, damals hat es ja noch gegeben, hat aber schon gesagt, ich sei Dienst nicht mehr gewesen. Und die Rechtsvertretung des ÖSV ist damals beauftragt worden, diesen Bescheid zu bekämpfen. Und deshalb ist das vor Gericht gegangen.
Mhm.
Und das Bundesverwaltungsgericht, also die Außenstelle Graz war das damals, wo wir dann auch zwei Verhandlungen gehabt haben, hat dann tatsächlich diese Versicherungspflicht als Dienstnehmer verweigert und verneint. Aber das ist halt eine Frage gewesen, eine Frage gewesen, die eine grundsätzliche Rechtsfrage aufgeworfen hat.
Mhm.
Und deshalb habe ich Revision erheben können an den Verwaltungsgerichtshof.
Mhm.
Und der hat dann gesagt, diese Entscheidung ist rechtswidrig zustande gekommen. War dann auch ein bisschen ein Rüffel an die Richterin.
Mhm.
So habe ich das gesehen. Die Entscheidung wird aufgehoben und wird aufgrund des anders entschieden.
Mhm.
Und das war insofern ein Stück Rechtsgeschichte, was wir da schreiben haben können, weil sich auch der Verwaltungsgerichtshof in Zukunft an diese Entscheidung halten muss.
Mhm.
Das heißt, wir haben im Endeffekt einen Grundstein gelegt.
Ja.
Und das ist insofern unglaublich erfüllend, weil, genau wie du gesagt hast, es betrifft ja nicht nur mich, es betrifft jeden, der in der Zukunft vielleicht vor so einer Frage steht.
Mhm.
Und potenziell kann es auch jeden anderen Sportler betreffen, es muss kein Skispringer sein.
Mhm.
Und die Konsequenz war, dass jetzt dann zum Beispiel alle ÖSV-Trainerangestellte sind, weil das war auch nicht der Fall, und die Vorspringer auch Angestellte sind.
Mhm.
Auch wenn es relativ lange gedauert hat, aber zumindest da wissen sie, ja passt, das sind jetzt Angestellte.
Und wenn man jetzt sagt, okay, man möchte die Perspektive der Gegenseite verstehen, wie kann das sein, dass der Verband, der dieses Riesenevent ausrichtet, und natürlich, also ohne Springer geht's ja nicht,
ja,
und dann verunfallt mal jemand, jetzt ist natürlich die dann beim Wettkampf, da wird's wahrscheinlich sicher gewesen sein, oder? Wenn jetzt du beim Wettkampf gesprungen wärst und nicht Vorspringer, dann wär's wahrscheinlich klar gewesen, oder? Dass das ein Arbeitsunfall wäre.
Na, dann wär's genau gar keiner gewesen. Und zwar deshalb, weil die Sportler am ehesten noch als Selbstständige zu sehen sind. Das Lustige ist ja, dass die Öffentlichkeit glaubt, dass ÖSV-Kaderathleten Angestellte sind. Und das ist ein völliger Blödsinn. Die einzige Ausnahme ist, wenn dieser Athlet Teil des Zoll, des Bundesheers oder der Polizei ist. Dann sind sie Angestellte. Sonst nicht. Beispiel Gregor Schlierenzauer. Der war untauglich, kommt also nicht zur Polizei und zur Bundesheer. Zoll gibt es beim Skispringen nicht wirklich. Das heißt, der hat immer selbstständiger sein müssen. Ich meine, wenn er dann verunfallt, dann ist er halt zu sehen, wie ein Unternehmer den Unfall hat, dann gibt es meines Wissens noch schon auch einen Arbeitsunfall, aber halt nicht über diese Schiene, die du als Angestellter hast.
Mhm.
Und es ist so, dass nicht ganz klar war, wer stellt die Betriebsmittel und was gehört alles zu den Betriebsmitteln. Also wenn jemand im Büro arbeitet, dann kriegt der einen Schreibtisch, dann kriegt er einen Computer, dann kriegt der Papier, mit dem er arbeiten kann, klar, was auch immer. Also Betriebsmittel.
Ja.
Gehört die Skisprungschanzen zu den Betriebsmitteln? Gehört das Containerdorf zu den Betriebsmitteln? Der Lift vielleicht am ehesten noch. Wie ist es zu sehen mit Shuttle und Hotel? Ist das eine Aufwandsentschädigung oder gehört das eher zu den Betriebsmitteln? Das heißt, da ist am ehesten Spielraum für Interpretation. Und etwas, was aber zum Beispiel übersehen worden ist, wir kriegen vom Ausrichter, vom Veranstalter, sprich Österreichischen Skiverband, kriegen wir die Startnummern, wo den oder deren Sponsoren oben sind. Ich könnte nicht hergehen und einen eigenen Sponsor auf die Startnummer draufpicken. Kriege ich, glaube ich, obendrein eine Strafe von der FISA noch.
Mhm.
Und in Abwägung aller Argumente war es dann aber doch deutlich, dass das Dienstnehmerverhältnis ist. Und wenn wir dann auf die Gründe zurückkommen, warum der ÖSV so argumentiert, wie er argumentiert hat, nein, der Peter Schrecksnadel ist seit Menschengedenken Unternehmer und ich behaupte auch, dass er ein guter Unternehmer ist. Es ist halt nur so, und das habe ich mich halt gefragt, wie passt es zusammen, dass sich der Präsident des Österreichischen Skiverbandes in jeder nur denkbaren Möglichkeit vor seine Sportler stellt und dann, wenn es wirklich einmal darauf ankommen darf, einen Sportler bekämpft. Hm. Und nicht einmal ihn mache ich da den größten Vorwurf, sondern einen Dr. Leisner, der ist seit über 50 Jahren Jurist. Hm. Das ist echt eine Menge Jahrzehnte. Und dann geht er her und er weiß, in welcher arbeitsrechtlichen Situation wir uns befinden, also wir Vorspringer. Und dann bekämpft er den Bescheid der Krankenkasse. Hm. Weil, eins muss ich schon sagen, die Rechtssicherheit, die ich geschaffen habe, die gilt auch für den österreichischen Skiverband. Das heißt, auch der hat durch mein Wirken jetzt zumindest eine Richtung vorgegeben gekriegt, wie er sich in der Sache verhalten muss. Natürlich war es denen anders lieber gewesen, weil sie sich die Dienstgeberbeiträge sparen. Mhm. Aber letzten Endes, ich meine, die Vorspringer, was reden wir da, oder von was reden wir da an Dienstgeberbeiträge? Das sind ein paar, was haben wir da ausgerechnet? 6.000, 7.000 Euro maximal für 25 Leute. Hm. Bei einer Veranstaltung wie der Skiflug-WM am Kulm 2016, der ein Budget von, weiß ich nicht, 5 bis 10 Millionen gehabt hat. Hm. Also, sei mal nicht böse, aber ja. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was das Kraut wirklich fett macht.
Ich meine, wir werden es natürlich nicht wissen.
Ist ja im Endeffekt wurscht, das ist ja lang her und das ändert nichts.
Aber ich meine, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, wir werden es nicht genau wissen, was jetzt die exakten Gründe gewesen sind. Ja. Aber ich meine, kann man es wirklich so runterbrechen und sagen, dass es so blöd ist, dass es nur ums Geld ging?
Na, glaube ich.
Weil es wäre doch voll prestigelastig auch gewesen zu sagen, hey, hier, wir unterstützen dich, wir helfen, also so.
Weiß ich nicht. Ist im Endeffekt der Wurscht. Mhm. Für mich zählt das, was tatsächlich gemacht worden ist. Ja. Und der Dr. Leisner ist hergegangen und hat einfach den Bescheid einfach bekämpft am letzten Tag, wie es halt in Juristenkreisen gang und gäbe ist. Ja. Und das steht ihm zu. Das ist auch okay.
Ja.
Aber ich muss sein Verhalten nicht gut finden, wenn ich weiß, dass er sonst derjenige ist, der sich vor seine Sportler stellt und sie gegen irgendwelche äußeren Einflüsse verteidigt. Hm. Und das ist irgendwo das, wo ich dann sagen muss, ja, es ist schade, aber es ist okay. Die betroffenen Personen sind beide damals an die 75 Jahre alt gewesen, also die werden sich auch nicht mehr ändern. Hm. Heute schaut es ganz anders aus, weil wir haben eine neue Geschäftsführung, wir haben eine neue Präsidentin und ich bin damals auch schon mit allen Personen super ausgekommen. Jeder ist voll hinter mir gestanden und ich bin ewig dankbar. Ja. Viele Sportler haben mich auch besucht, viele Trainer haben mich auch besucht, damals in der Krankenhauszeit und in der Reha. Und ob dann Nummer 3 in der Hierarchie sind alle hinter mir gestanden, nur die Spitze, also Nummer 1 und Nummer 2, hat eine andere Ansicht vertreten. Mhm. Ist okay, muss ich aber, oder kann ich aber zumindest fragwürdig finden.
Mhm. Absolut. Jetzt hast du wir gesagt im Kontext des ÖSV.
Ja, wir Sportler.
Okay.
Wir Sportler, weil es hat ja, oder mein Unfall, der passiert ist, das war ja nicht der einzige. Es gibt ja den einen oder anderen Unfall, der auch passiert ist, wo es zumindest kurzzeitig Fragen gegeben hat, die was aufgeworfen worden sind. Marco Beikircher zum Beispiel 2014, das ist ein zwei Brüder, einer von den zwei hat es erwischt, der ist in Kuusamo in Finnland gegen einen Holzbalken gedonnert mit 90 km/h, weil der quer über den Schanzentisch montiert war. Und dann war auch die Frage, ja, wer ist schuld? Mhm. Oder Matthias Lanzinger, da hat es auch mal irgendetwas gegeben, wobei da glaube ich aber hauptsächlich die Norweger schuld waren, dass da der seinen Fuß verloren hat. Aber das sind anders gelagerte Fälle, muss ich auch dazu sagen. Bei mir war es halt so, immer dann danach gedacht, es muss so oft was passieren, dass sich was ändert, aber tatsächlich hat es zumindest mein Fall geschafft, dass sich dann nachhaltig was geändert hat.
Ja, ist extrem
cool. Und jeder Vorspringer heute weiß, dass er heute besser dasteht als damals, wie es bei uns der Fall war.
Ja. Jetzt hast du eingangs ganz am Anfang gesagt, es war dir wichtig, dass praktisch deine Eltern erstmal beruhigt sind. Mhm. Worauf ich hinaus möchte, ist, ich würde gerne das Thema ansprechen. Mir fällt es ein bisschen schwer, das zu benennen korrekt. Im Sinne so, das Stigma vielleicht oder die, ja, diese unweigerliche, du kannst ja nicht verbergen, dass du im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und dieser Blick von außen auf Leute, die im Rollstuhl sitzen. Mhm. Wie geht's dir damit?
Gegenfrage, warum muss ich es verbergen?
Absolut richtige Gegenfrage. Gar nicht. Also überhaupt nicht. Aber die Frage, die mir so in dem Kopf rumschwirrt, ist, Menschen, die damit keinen Kontakt haben, tun sich ja, glaube ich, oft sehr, sehr schwer. Mhm. Ja, also dir irgendwie, so blöd es klingt, normal zu begegnen.
Ja.
Ja, jetzt hat man gerade irgendwie die 25. letzte Thomas Gottschalk-Sendung. Mhm. Bis vielleicht ist es jetzt mal die letzte, man weiß es nicht. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Aber da war ein Junge, ein kleiner, warum der im Rollstuhl saß, weiß ich nicht.
Ja.
Ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber er hat irgendwie sinngemäß, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren. Aber
er ist in den Rollstuhl gefesselt.
Genau, gefesselt ist einmal das Schöne. Und das andere war ja irgendwie, du bist ja trotz Rollstuhl voll aufgeweckt oder sowas. Wo man sich dann irgendwie denkt, okay, ach so, du kannst auch nett sein im Rollstuhl.
Ohne dass du die Frage gestellt hast, weiß ich, was du fragen willst. Der Andreas Onea hat im Standard, ohne dass er im Rollstuhl sitzt, weil dem fällt er ein ganzer Arm durch einen Unfall, ist er mittlerweile Moderator für Sport 20, glaube ich, beim ORF und paralympischer Schwimmer. Mhm. Hat ein super Interview gegeben, was mir insofern imponiert hat, weil er gar nicht im Rollstuhl sitzt, aber was genau richtig ausgedruckt worden ist. Und zwar, wenn man jetzt diese Berührungspunkte mit Personen hat, die eine Behinderung haben, die im Rollstuhl sitzen, dann ist es irgendwo verständlich, dass man da ein bisschen vorsichtiger zugeht. Mhm. Aber das ist genauso, wie wenn man einfach eine andere Person kennenlernt. Mhm. Einfach höflich sein, normal beantworten. Wir beißen nicht. Natürlich, unsere Behinderung, wir kennen uns, also wir können es nicht verstecken, selbst wenn wir das wollen würden, weil es einfach zu präsent ist.
Ja.
Aber ob ich stehe oder sitze, ich kann jeden auf Augenhöhe begegnen.
Absolut. Ja.
Und ich bin jetzt nicht unbedingt ein anderer Mensch, nur weil ich jetzt nicht mehr 1,82 Meter, sondern 1,30 Meter hoch bin. Mhm. Und das ist aber genau das. Und das hat der Andi Onea ganz gut eigentlich vorgebracht. An den Rollstuhl gefesselt, das stimmt einfach nicht. Ich habe keine Fesseln.
Mhm.
Das ist ein Ausdruck, der einfach nicht richtig ist.
Mhm.
Ich bin jetzt kein Grammatik-Nazi, entschuldige den Ausdruck. Aber es fängt genau mit solchen Ausdrücken an. Und das ist jetzt nicht etwas, was man jetzt wirklich bekriegen und wo man böse sein soll, dass jemand diesen Ausdruck verwendet. Sondern es ist vielmehr, dass wir diesen Aha-Effekt schaffen wollen. Ja, er braucht zwar den Rollstuhl, aber er ist nicht gefesselt dran. Mhm. Ich schlafe nicht mit Rollstuhl. Ich gehe jeden Tag aus den außer. Also im Bett habe ich den Rollstuhl noch nie gehabt.
Mhm.
Also ich kann nicht dran gefesselt sein.
Absolut, ja.
Aber es ist, so beginnt es. Weil wenn man dagegen nichts sagt, dann, ja, hast du ja, ist in den Rollstuhl gefesselt, aber dann beschäftigt man sich ja in weiterer Folge nicht damit. Dann werden bei Häusern, die neu gebaut werden, zum Lift 2 Stufen hingebaut.
Mhm.
Dann wird der Lift so gebaut, dass du mit Rollstuhl nicht reinkommst. Dann haben wir genau den Fall von, ja, war eh gut gemeint. Aber wir wissen alle, dass gut gemeint das Gegenteil von gut ist.
Mhm.
Und das ist halt irgendwo dann schade, weil das dann diese Separation fördert, wir die Behinderten und die anderen, die was nichts haben.
Mhm.
Und ich glaube aber, dass sich die Gesellschaft als Ganzes noch viel mehr weiterentwickeln würde, wenn wir alle eins sind.
Mhm.
Egal jetzt, was der eine hat oder der andere nicht. Jeder von uns hat irgendwo ein kleineres oder größeres Problem.
Mhm.
Bei uns ist es vielleicht sichtbar, wobei ich sagen muss, mein Querschnitt ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Ich lebe halt damit.
Ja.
Und ich kann auch meinen Querschnitt in gewisser Weise nutzen. Wenn nicht irgendein so ein Todel auf einem Behindertenparkplatz steht, dann habe ich einen Parkplatz.
Ja.
Also es gibt dann schon so diese kleinen Haareffekte, wo ich dann weiß, okay, ja, ohne Querschnitt hätte ich das vielleicht nicht. Und das sind wir wieder bei dem, dass ich so kleine Sachen dann sehr wohl schätzen kann. Und ja, letztendlich, ja, die Behinderung ist eine Eigenschaft, die ja dann zu uns dazukommt, aber oder dazukehrt, weil sie sich eh nicht verleugnen lässt. Aber die Freundin sagt immer, einerseits, ich bin unbehindert, finde ich auch immer ganz lustig, weil gerade am Anfang hat sie dann doch nicht gewusst, dass ich doch ganz gut mobil bin. Und auf der anderen Seite, sie ist zum Beispiel eine, sie sieht meine Behinderung gar nicht. Das ist echt, also teilweise, ja, blendet sie das so gut aus, obwohl ich jetzt auf der halben Höhe sitze, ist für sie das, oder sieht sie den Rollstuhl nicht.
Ja, ist halt dann der Punkt, wenn es einfach normal wird, ne?
Ja.
Wenn es eben nicht für jemanden, der damit keinen Kontakt hat. Nein,
eh nicht. Aber wenn ihr auf jemanden zugeht, den, was ich nicht kenne, dann natürlich bin ich auch ein bisschen vorsichtig und versuche höflich zu sein, weil vielleicht erwische ich den in einer Situation, wo er nicht über seine Geschichte reden mag. Und das ist auch okay. Weißt du, es gibt immer wieder die Situation auf einem Parkplatz, wo ich meinen Rollstuhl ins Auto hebe und dann kommt jemand her und fragt, ja, na, darf ich da helfen? Und ich freue mich dann echt jedes Mal und sage, total lieb das Fragen, aber danke, es geht wirklich gut. Bin Gott sei Dank halbwegs mobil. Und das ist für mich immer ganz wichtig, dass derjenige, wenn er mir schon die Hilfe angeboten hat und eine Ablehnung kriegt, dass er sich trotzdem danach denkt, hey, wurde trotzdem nicht blöd, dass ich gefragt habe.
Also, als du jetzt angefangen hast zu sagen, habe ich gedacht, du wirst beschimpft, dass du faken würdest.
Das habe ich zwar auch schon mal gehabt, aber das ist trotzdem ganz gut ausgegangen, weil derjenige hat sich dann ein paar Monate noch entschuldigt dafür.
Okay.
Also da bin ich dann ziemlich grantig geworden, aber es hat dann wirklich noch ein gutes Ende genommen.
Gibt es für dich so ein, ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt, Bullshit-Bingo?
Ja, sicher.
Was sind die Fragen oder Sätze
außer die Skispringer, Fesselung? Ein Skispringer war es, wie hoch ist die Schanze? Hä? Haben diese Skikanten? Also das sind so aus der Skispringerzeit. Ja, also Bullshit-Bingo für Rollstuhlfahrer hier, nein. Spürst du was? Kannst du Sex haben? Tust du überhaupt fortgehen? So nach dem Motto, ja, ich bin ja auch schon mal im Rollstuhl gesessen, meistens im Haus der Natur oder so, oder am Flughafen. Also,
kannst du drüber lachen oder ärgert
es dich? Natürlich. Es ist ja schön, dass jemand ein bisschen Erfahrung mit Rollstuhl hat. Natürlich ist das wahrscheinlich maximal ansatzweise vergleichbar, wenn du jeden Tag drinnen sitzt. Aber grundsätzlich, es ist gut. Jede einzelne Erfahrung, die was jemand im Rollstuhl hat, bringt vielleicht mir ein bisschen mehr Verständnis entgegen, wenn ich irgendwo tatsächlich mal Hilfe brauchen sollte oder schnell irgendwo aufs Klo muss, warum auch immer, oder zumindest frage, ja, na, gibt es ein barrierefreies WC? Und das sind dann so diese Dinge, wenn man das viel mehr noch in der Gesellschaft verankert und diese Separation zurückgedrängt wird, ich glaube, dann tun wir uns alle einfach leichter. Weil es gibt dann nichts Besseres, wenn ich irgendwo jemanden kennenlerne und dann, wo ich dann im Gespräch schon merke, ja, der oder diejenige hat Erfahrung mit Leuten im Rollstuhl. Und dann frage ich schon meistens, ja, hast du im Umfeld jemanden, dass du so gescheite Fragen stellen kannst? Weil dann sind es meistens Krankenschwestern oder Physios oder Ärzte oder haben irgendwo in einer neuen Verwandtschaft jemanden im Rollstuhl oder im Studium oder was auch immer. Und das ist aber dann cool, weil die Leute die dann noch viel besser verstehen können.
Klar.
Und das ist aber jetzt nicht so, wir haben das eigentlich fast immer super unter Kontrolle, dass jetzt nicht irgendwo was passiert. Und was einmal passiert, ja, das, wir kennen auch nichts dafür. Also wenn irgendwo mal ein Katheter platzt oder was.
Ja.
Also das ist lästig, aber ich meine, wenn man so aufs Münchner Oktoberfest schaut, was da für eine Videos auftauchen, dann ja, dann wünschen wir da die eine oder andere Situation, was dort passiert, auch nicht.
Was sind die Fragen, die man stellen soll?
gerade was Hilfe angeht, da, ich habe gesehen, oder vielleicht anders, gibt es irgendwas, was ich dir helfen kann, oder kommst du selber zurecht? Mhm. Das ist es. Weil dann hat derjenige die absolute Entscheidungsmöglichkeit, ob er sich helfen lassen will oder nicht. Mhm. Und weil meistens geht es um irgendeine Form von Hilfe.
Ja.
Und man soll sich bitte echt nicht zu sehr grämen, wenn man mal eine geschissene Antwort kriegt. Es gibt da ein paar Todeln, die im Rollstuhl sitzen. Das muss man auch dazu sagen.
Warum auch nicht?
Ja, ja. Todeln gibt es überall.
Ja.
Und leider ist es halt so, dass wenn sich jemand von uns in so einer Situation nicht gut verhaltet, dann macht man da dann doch einiges wieder kaputt. Und das soll halt auch nicht der Fall sein.
Mhm. Absolut, ja. Wir haben jetzt gehört, dass eigentlich, also zumindest erweckt es den Eindruck, dass Motivation bei dir irgendwie da ist.
Kommt immer ein bisschen drauf an, um was es geht, aber ja, durchaus.
Wie könnte man das weitergeben?
Es reicht eine einzige Sekunde, dass sich das ganze Leben in eine komplett andere Richtung dreht.
Mhm.
Beispiel: Sohn vom ehemaligen Nationaltrainer, Cheftrainer von den Skispringer, vom Heinz Kutin, der Philipp. Ist mit meinem Bruder aufgewachsen, sind zusammen gesprungen. Vor 2 oder 3 Jahren, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, kommt die Nachricht, er ist in Altmünster am Traunsee in einem Gasthaus, waren es ein bisschen feiern, jetzt nichts Wildes, ist um 12:30 schlafen gegangen und um 2:30 in der Nacht steht er auf und schlafwandelt über den Balkon, aber stürzt 9 Meter ab, Querschnitt. Wer in aller Welt kann von sich behaupten und würde die Hand ins Feuer legen, dass er nie schlafwandelt? Ich kann es machen, weil es einfach zu anstrengend war. Also ich traue mir das. Er selber noch nie schlafgewandelt, noch nie irgendwas gemacht in der Hinsicht.
Oh, Wahnsinn.
Und das sind so diese Geschichten, wo du weißt, es kann so schnell gehen. Oder dir fährt jemand beim Autofahren rein, komplett unverschuldet.
Ja.
Also ich will jetzt nicht, dass man da jeden Tag da aufbetet und in die Kirchen geht und bla bla und hin und her. Aber hin und wieder, trotz all dem, was vielleicht gerade nicht so gut läuft, halbwegs dankbar sein für das, was man gerade hat. Und wenn es nur das ist, dass wir alle Österreich in der Geburtslotterie gezogen haben, ich glaube, das schadet nicht.
Mhm.
Ich glaube, dass das wirklich ja etwas ist, was kurzzeitig das Wohlbefinden zumindest ein bisschen besser macht.
Mhm.
Weil, ich meine, mittlerweile kannst du dir den Krisenherd weltweit aussuchen, weil es eh so viel gibt.
Ja.
Und ich glaube, dass wir, jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was wir ganz am Anfang geredet haben. Du brauchst nur aus dem Fenster rausschauen und das ist etwas, obwohl es heute nebelig ist, und das ist etwas, was dir normalerweise ein Grinsen ins Gesicht zaubert.
Ja.
Und du hast so viele Möglichkeiten bei uns, die du woanders nicht hast. Gut, wir haben vielleicht kein Meer vor der Haustür, aber unsere Seen sind auch nicht so schier.
Das sind sie wirklich nicht. Das sind sie wirklich nicht. Ich hätte noch ein Thema, was ich gerne besprechen würde.
Bitte.
Und zwar, wir sitzen hier und haben jetzt ja über Stunden mittlerweile über deinen Unfall, über die Herausforderungen, die dadurch so entstanden sind, über die Reha und das Ganze geredet, was eigentlich dieser Unfall ausgelöst hat.
Mhm.
Und da sind wir, finde ich, so ein bisschen auch in dem Aspekt, ne, ich sehe dich und ich reduziere dich auf deinen Rollstuhl.
Mhm.
Über was würdest du mit mir reden, wenn der Unfall nicht passiert wäre? Das ist vielleicht ein bisschen blöd, ich meine, der Unfall ist passiert, aber wenn man das ausklammern.
Also ich muss dazu sagen, ich sehe das nicht als Reduktion auf den Rollstuhl, weil du hast ja nicht nur rollstuhlspezifische Sachen gefragt.
Ja.
Aber es ist halt, der Rollstuhl fällt ins Auge und von dem her hat der Mensch mit Behinderung immer die Aufgabe, sich ein zweites Mal beweisen zu müssen, weil auf den ersten Blick ist immer die Behinderung im Vordergrund. Immer, jedes Mal.
Hm.
Das ist auch ein Thomas Gottschalk passiert.
Ja.
Und dann kommen halt die Aussagen, die in der Behinderten-Community nicht so gut ankommen, weil sie einfach nicht richtig sind. Aber das haben wir schon behandelt.
Ja.
Du, auf den zweiten Blick musst du aber dann hergehen und dann und hast dann die Aufgabe, wirklich deine eigene Person zu präsentieren. Weil es war bei dir halt, wie du reingegangen bist, nichts anderes. Das Erste, was du gesehen hast, ist der Rollstuhl. Und das ist okay. Du bist halt als Mensch grundsätzlich mal zuerst ein visuelles Wesen.
Mhm.
Und man, so funktioniert der Team da. Also links, rechts, zwischen. Warum? Du kennst die Person nicht, aber entweder spricht es dir an vom Äußeren her oder eben nicht. Und was würde man reden, wenn ich keinen Querschnitt gehabt hätte? Wahrscheinlich über Skispringen.
Mhm.
Und wenn ich immer springen darf, wahrscheinlich etwas, was ich beruflich mache.
Mhm.
Und oder ich darf vielleicht außer die zwei Sachen noch etwas anderes, Drittes machen, aber das weiß ich nicht.
Mhm.
Kann ich letztendlich nicht sagen, aber meistens ist es etwas, was mein Leben definiert. Und wenn man die ganze Rollstuhlsache ein bisschen ausklammer, ganz gezähnt, weil ständiger Begleiter ist.
Klar.
Aber dann ist es meistens was Berufliches. Oder könnte natürlich auch irgendwo was Privates sein, aber ich habe jetzt, sagen wir mal so, gut, dass er jetzt gerade nicht da ist, aber ich habe keinen Superstar an meiner Seite, aber naja, für mich ist schon. Aber ich sage mal, sie ist keine Person in der Öffentlichkeit.
Okay, absolut. Okay.
Wahrscheinlich.
Ja.
Also es ist schwer zu beantworten, aber weil man natürlich nicht wissen kann,
was wäre,
wenn. Erstens, was wäre, wenn, wo statt ich stehen, wenn jetzt keiner Unfall gehabt hätte.
Mhm.
Und es ist halt etwas, was bei mir in der Öffentlichkeit passiert ist. Das heißt, es gibt hin und wieder ein bisschen öffentliches Interesse daran, was passiert ist, wie es passiert ist, warum es passiert ist, was die Konsequenzen sind, die Auswirkungen, die Erkenntnisse.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen.
Mhm.
Das sind keine ganz kleinen.
Mhm.
Die erste wäre, was ist dein Sinn des Lebens?
Wie viel Zeit oder wie viel Tag Zeit haben wir zum Antworten? Irgendwo habe ich, nachdem ich so nahe daran vorbeigeschrammt bin, dem Gras von unten beim Wachsen zuzuschauen, herausgefunden, dass es manchmal nicht entscheidend ist, immer nur auf Höchstleistungen zu schauen, sondern wirklich einfach nur die Bemühungen hochzuhalten und die Erwartungen niedrig. Natürlich kannst du Ziele haben, natürlich kannst du die auch anstreben. Natürlich musst du viel dazu tun. Aber ich habe eins gelernt, und zwar die Erwartungshaltung oft, nicht immer, aber oft relativ niedrig zu halten und die Bemühungen hochzuhalten.
Und
damit fahre ich eigentlich relativ gut. Ich bin damals bei meinem Unfall von einem Netz aufgefangen worden, wo ich eigentlich trotz diesen harten Aufprall kaum hätte weicher drauf fliegen können. Das, das klingt jetzt sich voll, also das klingt mir voll paradoxon, aber so hart wie der Aufprall am Schanzenhang war, so weich war er eigentlich rundum und um. Also, was an Zuspruch und an Nachrichten danach auf mich eingeprasselt sind, ist unfassbar. Das war unglaublich und mir war die Dimension überhaupt nicht bewusst, bis ich dann irgendwann einmal auf mein Handy geschaut habe und gesehen habe, wie unglaublich das übergeht. Also das hat es gesprengt. Und das hat ja nicht mit dem Unfall dann aufgehört, sondern das ist eigentlich über die Jahre immer wieder so gewesen, dass der Zuspruch da war. Also gerade natürlich, wenn ich irgendwo mal öffentlich aufgetreten bin oder auch mit der Sache vom ÖSV, weil man muss schon sagen, wenn das nicht durchgegangen war jetzt, dann hätte mir das Damoklesschwert getroffen, das was über mir geschwebt ist. Und jetzt dann habe ich halt aber auch die Möglichkeit, dem Ganzen ein bisschen was zurückzugeben, weil natürlich einerseits durch meinen Beruf als Vermögensberater arbeitet man mit einem sehr sensiblen Thema, und zwar Geld. Und jetzt darf ich den einen oder anderen dabei helfen, sich gewisse Träume zu erfüllen. Und wenn es nur das ist, dass ich für jemanden eine Finanzierung einfahre. Das habe ich eben heuer ein paar Mal gemacht. Und das ist total erfüllend, wenn du dann bei dem Objekt vorbeigehst und weißt, ja, da wohnt jetzt jemand drin, der happy war, dass wir da was Gescheites zusammengebracht haben.
Cool, ja.
Und auf der anderen Seite kann ich aber auch dem ganzen Sozialnetz ein bisschen was zurückgeben. Mhm. Weil es gibt ganz viele Leute, nicht nur mit Querschnittslähmung, aber auch dort, die nicht mehr die Fähigkeit haben, irgendwo beruflich tätig zu sein, einfach weil die Funktionen zu schwach sind. Ja. Und dann gibt es aber auch Leute, die weitaus weniger Funktionen haben wie ich und trotzdem arbeiten gehen. Und das sind die Leute, wenn ich einmal einen Scheißtag habe, die mir dann eigentlich so ein bisschen drüber helfen, über den Tag, dann gehe ich schlafen und am nächsten Tag ist die ganze Sache gegessen. Mhm. Weil ich muss mir schon denken, Alter, wenn der mit seinen Pipifax-Funktionen, die er gerade noch hat, wenn der das zusammenbringt, ja, muss ich es ja 6-mal schaffen. Mhm. Und ich habe es irgendwo dann eigentlich ganz cool gefunden, dann zu sagen, ja, man, wer zahlt gern Steuern in Österreich? Niemand. Mhm. Aber ich sehe das jetzt ein bisschen anders. Das ganze System hat mich so gut aufgefangen, dass ich heute nicht nur beruflich, sondern auch persönlich selbstständig sein kann, kaum Hilfe brauche und wieder eigentlich echt normal am Leben teilnehmen kann. Mhm. Und ja, warum soll ich jetzt nicht, wenn es in meiner Macht steht, ein bisschen was dazu beitragen, dass es vielleicht an anderen auch so geht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich auch weiter so ausbauen will und wo ich auch weiter sind. Oder nachdem dann auch leben will.
Cool.
Weil, ja, es ist ganz anders auch schon kennen. Mhm.
Voll gut. Und jetzt kommen wir zur finalen letzten Frage. Das ist immer eine ganz besondere Frage, weil die nicht aus meinem Kopf stammt. Mhm. Ich habe ja das Konzept, dass mein letzter Gast oder in dem Fall Gästin, Anja Jung, eine Frage an den nächsten Gast stellt. Mhm. Das Gespräch mit Anja ist jetzt schon ein bisschen her. Ich war ein bisschen faul dieses Jahr. Das ist aus dem April die Frage.
Okay.
Anja Jung, die Folge sehr zu empfehlen, ist Sterbebegleiterin und hat gefragt, welches ist dein ganz persönlicher nächster Entwicklungsschritt auf dich selber zu, dahin, dass du mit dir selbst tiefer im Frieden bist?
Ich glaube, du kannst da mal abschalten, weil ich muss jetzt mal überlegen.
Arge Frage.
Ich würde mal sagen, ich glaube, ich habe nicht Unfrieden mit mir. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht weiterentwickeln kann,
ja,
oder will.
Ja.
Aber ich glaube, dass für mich ist die Fragestellung oder impliziert das, dass es einen gewissen Unfrieden gibt. Und ich glaube, den muss ich fast verneinen.
Weil, und wenn man es so auslegen, dass es keinen gibt, sondern dass es noch besser wird?
Dann kann ich es trotzdem nicht vollständig beantworten. Und zwar deshalb, weil ich das nicht an einer konkreten Aktion festmachen kann. Mhm. Es geht nur darum, dass ich gewisse Dinge tue, vor denen ich vielleicht jetzt noch Bammel habe, vielleicht sogar Angst habe,
ja,
und dass ich es aber dann doch mache und dann letztendlich ja ein bisschen so von der Komfortzone in die Lernzone mich weiter bewege. Ob das jetzt ein Gespräch ist mit einer Person, wo ich weiß, ich habe nur eine Chance, dass ich dieses oder jenes erreicht. Oder dass ich vielleicht gewisse Sachen mache, die ich auf die lange Bank geschoben habe. Da fällt mir sogar konkret so sein, wenn ich es wirklich durchziehe, könnte ich mein MBA fertig machen nächstes Jahr. Was ich eigentlich grundsätzlich auch vorhabe. Also das, glaube ich, da das Antwort am besten passen. Ich glaube, das wären so Sachen, die grundsätzlich drauf passen würden, weil meistens ist so etwas damit zu beantworten, dass das eigentlich eine Sache ist, die irgendwo ein bisschen lästig ist, ein bisschen unangenehm ist, wo der Schweinehund oft sehr dominant ist, dass man genau solche Sachen nicht macht.
Ich finde es gerade sowas von beruhigend, dass auch du nach diesem Gespräch, wo man sich denkt, du besitzt keinen Schweinehund, den du kämpfen musst.
Aber absolut nicht. Aber absolut nicht. Es gibt ein paar Tage, wo ich nicht trainieren will, wo ich dann, wenn es wirklich hart ist, wo ich nicht einmal rausgehen will, weil man denkt, hey, rutschst du mir doch alle im Buckel, aber ich mag halt keine Leute sehen. Also, und das ist aber grundsätzlich normal. Nur, es darf nicht zum Standard werden.
Ja.
Dann sollte man wirklich was in der Hinsicht dagegen tun. Aber irgendwo ist das das Normalste der Welt. Und ich glaube, das beweist aber auch ganz gut, dass ich jetzt auch nicht anders bin wie jeder andere, auch wenn ich jetzt nicht stehe, sondern sitze. Also von dem her,
ganz klar.
Das ist jetzt nicht so was Außergewöhnliches.
Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke auch.
Ich habe sehr viel gelernt.
Ja.
Vor allem über dich. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, Lukas und mir zuzuhören. Nochmal vielen Dank.
Gerne.
Und euch da draußen danke fürs Zuhören. Egal in welcher Form, wo ihr gerade seid, im Auto oder morgens, abends. Genießt den Winter. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Guten Rutsch, wenn es dann ansteht. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Viel Dank.